Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hombach, und natürlich wieder dabei mein Podcast-Kollege, der
Fabian Ratzak. Servus, Grüß Justin. Dich.
Heute haben wir wieder einen gern gesehenen Gast bei uns in der Show. Er war schon 2-3 Mal hier, hat mit einer der erfolgreichsten Folgen von Let's Talk Guitar zum Leben gerufen. Das ist der liebe Markus Demel. Hallo Markus, grüße dich.
Hallo Markus. Ich grüße dich, Justin. Hallo Fabian.
Hallo. Hallo, hallo. Markus, du hast letztens einen sehr, sehr interessanten Facebook-Beitrag geschrieben, worauf dessen ich dich angeschrieben habe und gesagt habe, Markus, lass uns darüber mal eine Folge machen. Und zwar geht's für die Leute, die den Titel dieser Folge jetzt hier auch schon gesehen haben, über das Erfolgreichsein als Musiker trotz Spotify und Co. Da hast du so einen 9-Punkte-Plan erstellt, den ich mal ganz kurz im Groben durchgehen würde. Wir gehen dann ins Detail rein und reden mal darüber, weil ich das sehr, sehr interessant finde. Ich sehr viele Schnittpunkte zu meiner aktuellen Arbeit gefunden habe und auch so ein bisschen moderne Perspektive gemischt mit der Perspektive eines alten, weisen Mannes, nämlich der Markus zusammen.
Alter, weiser Mann.
Alter, weiser. Weiser, nicht weiser.
Genau.
Weise nicht, noch nicht.
Schauen wir uns mal ganz kurz die Punkte an. Erster Punkt, den du geschrieben hast, gründe dein eigenes Label. Zweitens, erstelle eine professionelle Homepage mit einem Shop-System. Drittens, schließe eine Kooperation mit einem physischen und digitalen Vertrieb ab. Als viertes hätten wir, nutze Streaming-Dienste nur für Windowing. Da musst du dann später mal erklären, was das genau bedeutet. Fünftens, nutze deine Social-Media-Aktivität, um deine Fans auf deine Label-Landing-Page aufmerksam zu machen. Oh, Landing-Page, sehr interessant, arbeite ich auch viel mit. Sechstens, baue dir dein eigenes Tonstudio. Easy, sehr schnell bezahlt. Siebtens, erstelle einen einladenden Newsletter für deine Fans. Ja, sehr wichtig. Achtens, werde GEMA-Mitglied und registriere dich dort, all deine Werke und reiche dort auch deine Setlisten ein. Und der letzte Punkt, last but definitely not least, arbeite hart und hör auf zu jammern. Kind, hör auf zu jammern.
Genau, ich wusste es. Es war natürlich, ich konnte es nicht lassen. Ich wusste, der Shitstorm ist mir sicher. Genau für diesen Punkt gab es am meisten Applaus und am meisten Hate.
Ja.
Was ich vielleicht vorneweg sagen sollte, ich bin nicht gegen Streaming.
Das merkt man, hört man ja auch daraus, ja.
Ich bin nicht dagegen, sondern, und das Nächste, um es klarzustellen, diese 9 Punkte haben sich bei mir entwickelt in meiner doch jetzt 30-jährigen Karriere. Das heißt, die einen werden es vielleicht wissen, dass ich bereits Mitte der 90er meinen ersten Plattenvertrag hatte. Das heißt, ich kenne noch die Zeiten, willst eine Instrumentalplatte machen? Ich kann dir nur 50 Mille zahlen. Hier. Ja. Ich weiß, dass diese Zeiten vorbei sind. Bla bla bla. Und das heißt, die Frage für die Zuhörer ist: wie kann ich von meiner Kunst ohne Kompromisse leben? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Oh, ja. Ob dann alle 9 Punkte für jeden zutreffend sind, das muss nicht sein, weil das richtet sich tatsächlich nach musikalischer Zielgruppe, also nach Fangemeinde. Es gibt auch Leute, die wissen nicht, was eine Schallplatte ist. Mhm. Ja, also die hören nur Musik übers iPhone. Das ist so. Ne? Also deshalb, das ist meine 9-Punkte-Liste, die sich für mich tatsächlich bewährt hat. Und so Sachen wie zum Beispiel das Tonstudio. Ich habe natürlich schon mit 17 oder 18 mit einer 4-Spur angefangen und das hat sich dann herauskristallisiert. Und zum Abschluss kurz, würde ich diese 9 Punkte nicht befolgen, wäre ich nicht mehr hier.
Mhm. Okay. Auch sehr interessant, ja.
Ja. Dann lass uns doch mal gucken, wann fing das denn bei dir an, dass du diese 9 Punkte für dich mehr und mehr realisiert hast? Beziehungsweise wann fing das denn an, dass du dich mit deiner eigenen Kunst von externen Hilfen wie Label, den ganzen Kram losgelöst hast und mehr independent geworden bist?
Diese Frage hat sich gestellt, es wurde eigentlich, seit wann haben wir jetzt Spotify? Seit ungefähr 10 Jahren.
Ja.
Ne? Ist das korrekt?
Ja.
Und ich habe bis davor immer ziemlich gut nur von meinen Plattenverkäufen gelebt. Das heißt, auch die Bands, ob Arrowhead, oder die erste Blue Poets, weil die war auch noch nicht bei Spotify, als sie rauskam. Wir haben da schon ein Basisverdienst gehabt, wovon so ein Projekt finanziert werden konnte. Und das brach dann irgendwann weg. Dann gab es auch beratende Gespräche, auch mit Promo-Agenturen. Sie sagten, Markus, das hat heutzutage überhaupt keinen Einfluss mehr auf Verkäufe. Du musst alles streamen lassen. So, das habe ich gemacht und ich habe festgestellt, dass ich auf einmal 99% weniger Einnahmen hatte. Sie waren einfach weg. Die Plattenverkäufe waren einfach weg. Also nicht nur vom Vertrieb oder von den Labels. Ich habe ja, keine Ahnung, ich glaube 12 eigene Platten, wenn man Electric Outlet, Arrowhead, Blue Poets alles zusammenzählt. Und das ist sogar noch ohne Earth Nation. Da gibt es auch noch zwei Platten live am Montreux Jazz Festival 1994 und noch eine Studioplatte. Und auf einmal sind diese ganzen Einnahmen weg. So, das heißt, es ist natürlich erstmal etwas befremdlich, dann fängt man an zu rechnen und sagt, wie, für 1 Million Streams kriege ich 3.400 Euro? Warte mal, für 3.400 Euro habe ich vorher ein paar hundert Platten verkaufen müssen. So,
ja,
und irgendwann noch einmal, ich finde es toll, dass Musik für jeden jederzeit verfügbar ist. Wenn man das jetzt negativ sehen wollen würde, würde man sagen, die Gesellschaft hat sich geeinigt, dass Musik nichts mehr kosten soll. Ja. Das will ich jetzt gar nicht werten. Es ist einfach so. Aber noch einmal, die Überlebensfrage stellt sich. Ich will meine Musik spielen. Jetzt mache ich auch noch unkommerzielle Shizu-Gitarrenmusik. Das heißt sowieso Very Special Interest Group, die sich das anhört. Wobei, dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Die sind auch ein tolles Publikum, weil die wissen noch zu schätzen, was man.
Die unterstützen das auch nochmal lieber, ne?
Die wissen häufig, sind ja Fachidioten im positiven Sinne häufig und die sagen, für den Markus habe ich 10 Euro übrig. Ja? so ganz einfach. Also diese Strategien sind einfach da. Markus will Gitarre spielen, will seine eigene Musik spielen, will niemanden Rechenschaft ablegen und will seine Stromrechnung bezahlen.
Da, das ist schon ganz spannend. Natürlich der Übergang, den hat man so als Künstler, haben wir ja gar nicht richtig mitbekommen, weil wir ja noch nie, glaube ich, von unseren eigenen Platten gelebt haben oder die Möglichkeit hatten, leben zu können von den eigenen Platten. Du hast den krassen Cut dann ja miterlebt.
Ich habe alles, ich habe Major Deal, Independent Deal, ich war sogar mal auf einem Progressive finnischen Metal-Label mit einer Fusion-Band. Also okay. Ich hab alles gemacht. Ich hatte zweimal wirklich sehr viel Geld hinter mir. Und ja, die Platte ist gefloppt. Wir haben jetzt irgendwie erst 18.000 Kopien verkauft. Ja, von der instrumentalen Gitarrenplatte. Wow, verkauf mal 18.000.
Ja,
das ist unglaublich, ja.
Joe Satriani verkauft europaweit 2000, glaube ich.
Ne? Heutzutage, ja.
Heutzutage natürlich, ja. Nicht in the good old days, genau.
Krass, so. Ja. Gut, dann lass
also
uns...
Also das war der Cut. Und noch einmal, auch diese Liste kann sich immer unter Umständen ändern. Es ist natürlich so, dass auch immer weniger Leute Tonträger kaufen. Das ist auch bei meiner Zielgruppe so. Ne? Das muss man einfach...
Das wird einem ja auch so vorgelebt. Ne? Man braucht es nicht mehr unbedingt.
Ja.
Jetzt gezeigt.
Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, dass diese Strategien, wie man erfolgreich als Musiker trotz Spotify sein kann, da muss man immer eine Flexibilität wahrscheinlich mit reinbringen in die Zukunft und immer wahrscheinlich auch ein Auge für haben, wie funktioniert heutzutage was, wie kann ich was monetarisieren und da immer, glaube ich, on trap sein. Ich glaube, man darf sich nicht auf konservative Wege, Geld zu verdienen im Musikbereich verlassen, wie es früher war, was, glaube ich, halt ein Problem vieler Musiker letzten Endes vielleicht war auch, dass die sich nicht umstellen konnte oder die Umstellung schwierig war. Ich meine, es ist in allen Bereichen so. Ich kenne Leute, die haben früher Fernsehtechniker gearbeitet, die sich nicht vom Fernsehen lösen konnten und jetzt da ohne Job stehen.
Wir werden alle wegdigitalisiert. Ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, die Musiker werden unter den ersten sein, von den angeblich 50-60% aller Berufen, die wegdigitalisiert werden. Ja, also das ist, und das war noch bevor die große AI-Hysterie da waren. Ja, das ist, das heißt, die digitale Welt schafft einfach neue Jobs, aber schafft natürlich Alte ab. So, aber ja. Noch einmal, weil ich auch natürlich für den Post auf, er war natürlich ein bisschen provokativ geschrieben, aber ich war doch bei manchen Rückmeldungen etwas erstaunt. Es ging ja darum, dass es auch eine Petition jetzt gegen Spotify gibt, weil sie ein neues Gesetz haben ab Frühjahr, dass wenn du unter 1000 Streams hast, dass du gar keine Kohle mehr kriegst. Und dafür haben mich dann die meisten Leute angegriffen, gesagt, weil ich geschrieben habe im allerletzten Satz, ich bin nicht gegen die Petition, ich glaube, sie nutzt nur nichts. Mhm. Ja, um das vielleicht noch einmal zu klären, weil du hast vorher kein Geld gekriegt, jetzt wirst du auch keins kriegen. Und ob du jetzt 20 Pfennig oder 4 Pfennig kriegst, ist auch wurscht. Ist auch völlig wurscht. Ja, so prinzipiell finde ich das gut. Also, aber ich glaube, noch einmal bei aller Liebe, diese Petition bringt nichts. Das ist nur Makulatur.
Gut, gehen wir mal in die Punkte explizit rein. Punkt Nummer 1 ist bei dir, gründe dein eigenes Label. Na, lass uns da mal drüber, wie machst du das? Wie, wenn du jetzt ein Label gründen würdest, wie ist da so der Prozess dahinter?
Der Prozess ist ganz einfach. Also, oder ich habe erstmal mit einem Shop-System angefangen. Und ich habe dann schon vor 20 Jahren, ja, dann hatte dann nach, hat das, die Dinge brauchen auch Zeit. Nach 3 Wochen habe ich dann auch die erste Platte darüber verkauft. Aber das Label habe ich deshalb gegründet, weil, es ist immer gut, wenn etwas auf dem Album steht und du brauchst auch die ganzen Codes zum Beispiel, um auch Reviews zu kriegen. Ja, ja. Und also bei Print, auch wenn Print auch ein sterbendes Metier ist, die wollen auch sehen, ist im Vertrieb, hat den EAN-Code, bla bla bla. Diese Sachen sind wichtig. Also da geht es tatsächlich erst einmal ums Renommee. Und mir ging es, und das habe ich, wann habe ich das gemacht? Das Label 2015 habe ich das endlich gegründet. Und ich bin einfach zur Handelskammer gegangen. Habe mir einen lustigen Namen überlegt. Ja, Triple Coil Music. Drei Spulen Musik ist super und habe das, glaube ich, für 250 Euro registrieren lassen. Das war's. Der Name ist eingetragen. Ich bin im Handelsregister, also man kann offiziell mit mir Geschäfte machen. Und die globale Idee dahinter war, Markus Demel als Marke aufzubauen. Das heißt, ob das später mit Gitarrenprodukten oder mein Signature Plektron Pickups, Pedale, was auch immer, es gibt immer ein Zuhause. Ja. Aber für eventuelle Printgeschichten oder auch wenn du Aussendungen machst, dieses Label, dieser Vertrieb, hier ist alles registriert. Ja. Und natürlich, es hat nur Vorteile und es tut nicht weh.
Und es läuft alles über dich, nicht hier rüber, über XYZ,
Das
ist ja der Hauptgedanke. Ne?
Hast du auf dem Label explizit auch noch andere Künstler oder hast du dir selber gesagt, nein, das ist wirklich nur...
Nein, weil es ist tatsächlich, also ich bekomme schmeichelhafterweise immer Anfragen, kannst du mich produzieren oder kann ich auf dein Label, du hast so ein Studio, im Prinzip finde ich das alles spannend, aber sofern ich mir nicht die Hand breche, also Zeit ist mein höchstes Gut tatsächlich.
Ja.
Nicht nur wegen meinem biblischen Alter, sondern weil es einfach wahnsinnig viel zu tun gibt. Ja. Ja, wir müssen uns aufstellen, der heutige Musiker, vielleicht das auch vorneweg oder meine Grundeinstellung, und die ist eigentlich von allen Menschen, die ich im Musikbusiness schätze, wird die unterschrieben. Der Musiker muss sich heute aufteilen in mehrere Jobs. Ja? Also wir müssen uns aufteilen als Künstler, nicht nur als Künstler, Instrumentalist, Produzent, Songwriter, Tontechniker, aber auch Manager und Video-Editor und Regisseur und so weiter. Ne? Und das ist ein Problem, was durch das Streaming weggefallen ist. Dadurch, dass die Kohle weggefallen ist, sind auch Berufe wie, wo ist der Tontechniker, wo ist der Teejunge, wo ist der Produzent? Die haben doch sonst alle zu dritt nebeneinander wie die Hühner auf der Couch gesessen, als ich meine Gitarren eingespielt habe. Da saßen noch einmal 3 Leute. Das gibt es nicht mehr, weil die kann ja niemand bezahlen. Und von daher ist diese Zeit eigentlich ganz gut für die Künstler, weil wir jetzt endlich selbstbestimmt sein können. Aber Zeitmanagement wird ein Problem. Mhm. So, also keine anderen Leute, weder im Studio noch auf dem Label.
Ja. Das ist interessant. Klar, wir haben nicht so viele Köche, die die Suppe versauen könnten, aber wir sind halt der einzige alles Koch, machen. Der sich um, ja. Der neben dem Kochen auch noch die Zimmer putzen muss und die Reservierung machen muss.
Genau, aber und zum Schluss bist du natürlich auch an allem schuld. Also du kannst ja jetzt nicht mal mehr das auf den Produzenten schieben oder du kannst auch nicht sagen, das Label hat Scheiße gebaut. Ja, ja, das ist
hohe Verantwortung auf jeden Fall.
Ja, wobei jetzt zum Beispiel Worst Case in der guten alten Zeit war so, früher habe ich mich immer gewundert, Mensch, diese Band, die hat doch dieses tolle Album letztes oder vorletztes Jahr gehabt. Wie sieht's denn aus mit dem neuen Album? Und du hast nichts gehört. Mhm. Und in meiner Zeit als Studiomusiker habe ich gesehen, wie sowas gelaufen ist. Wie im Römischen Reich, da sitzen 12 Leute in der Führungsetage bei der Plattenfirma und sagen, ja, das Follow-up von der Platte. Und ich sagte, die überzeugt mich nicht. Und weg war die Karriere.
Ja.
Und die hatten vielleicht eine Platinplatte. Und aus welchem Grund auch immer war das Label vom Nachfolgeding nicht überzeugt. Mhm. Ich höre keine Single. Mhm. Der Sänger ist alt geworden. Der hat Geheimratsecken jetzt. Ja, das ist, die Zeit ist vorbei. Grunge ist jetzt da. Keine, oder welche Begründung auch immer. Oder das Personal hat gewechselt. Mhm. Und dann haben Leute vielleicht eine Hammerplatte gemacht, auf die sie oder eine Platte, auf die sie stolz sind. Und nie irgendjemand hat die Chance bekommen, das Ding zu hören. Und es ist im Sand versickert.
Ja.
Ja, obwohl sie aus den Top Ten kamen. Also das, ne, nur mal so, der alte weiße Mann kennt auch die schlechten Seiten vom Business. Und ich war zweimal in so einem Meeting, da geht es wirklich so. Innerhalb von 2 Minuten wird über eine, ja, wie seht ihr, die neue Scheibe vom, ne, es ist, also hättest du mit Rubin produziert, hätten wir gesagt, ja, vielleicht. So, und Ende. Und dann war's das, der Künstler war weg. Mhm. Oder, was auch gerne genommen wurde, dass gerade hier in Deutschland wurde das sehr gerne gemacht, dass irgendwelche unbekannten Künstler wahnsinnig viel Geld gekriegt haben, bis zu 1 Million Mark oder so. Und dann war das ganze Ding nur ein Steuerabschreibungsprojekt.
Ach, okay.
Ja, und der Künstler hatte wahnsinnig große Hoffnungen, arbeitete 2-3 Jahre und die Plattenfirma hat immer so gesagt, ja, das ist es noch nicht, aber du hast ja Zeit, du hast ja das Geld. Und dann haben die das Ding unter ferner Liefen irgendwann rausgehauen. Ja. Also es waren, und das andere, und dann bin ich auch durch mit den schlechten Nachrichten, ist, es gab auch wenige Plätze da draußen. Also irgendetwas zu veröffentlichen, einen Plattenvertrag zu kriegen, war wirklich, wirklich schwer. Mhm. Ja, also, weil man muss ja irgendjemanden davon überzeugen, dass die mit der Musik Geld verdienen können.
Ja. So. Das fällt dir weg, wenn du dein eigenes Label bist.
Genau, du kannst es jetzt selber überzeugen. Ich kann jetzt morgen, wenn ich mit bengalesischen Mönchen eine Platte machen will, dann kann ich die morgen raushauen.
Genau.
Egal wie deine klein oder beschissen die ist. Ich kann die morgen einfach veröffentlichen. Es ist ja nur mein Gewissen hindert mich.
Ja, das stimmt. Okay, Punkt Nummer 2. Erstelle eine professionelle Homepage mit einem Shop-System, welches deine Kunden neben deinen üblichen CDs, Vinyl, Merchandise-Einkäufen auch Downloads ermöglicht. Ich meine, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend.
Wobei ich das unterschätzt habe. Also ich habe dieses Shop-System erst seit 1,5 Jahren oder seit 2 Jahren zur Healing Hands Platte habe ich das gemacht und meine Umsätze sind explodiert. Mhm. Weil die Leute sind heutzutage Amazon und Thomann gewohnt. Das heißt, man ist mit einem Klick rein und raus.
Ja. Ja.
So, und die einfache Shop-Systems müssen anmelden, Passwort eingeben und dann hat derjenige oder diejenige schon keinen Bock mehr.
Ja.
So, und was ich auch unterschätzt, PayPal
bezahlen und gut
was ist. Ich auch unterschätzt habe, eigentlich wollte ich ja noch Streaming auf meine Seite packen. Das heißt, die Leute könnten Monatsabo, aber so, das bietet niemand an. Mhm. Aber das mit dem Downloads habe ich unterschätzt. Mhm. Also, das ist richtig Kohle.
Ja.
Ich liebe deine Musik, aber ich habe keinen CD-Player mehr.
Oder kein Platz mehr oder keine Ahnung was.
Oder ich weiß nicht, wo der CD-Player ist. Wie viele ist, haben wir ja nicht mehr. Jeder, vielleicht nur 30-40% der Menschen haben noch Stereoanlagen zu Hause. Hey, kein Problem.
Ja.
Downloade es jetzt.
Ja, das ist ein guter
Und
Punkt.
downloade es hier als FLAC auch noch, damit es nicht so beschissen klingt wie eine MP3. Du kriegst gleich beides. Und wir haben auch da im vierstelligen Bereich Downloads.
Ja, das ist sehr
Nice.
gut.
Ja.
Das
Ein
Gute ist,
gutes
glaube ich, auch,
Zeichen, ja.
wenn du das selber machst, wenn du dein eigenes Shop-System hast, weil es gibt ja auch externe Anbieter wie zum Beispiel Bandcamp. Aber da kriegst du ja immer wieder nur Prozente auch abgezogen. Und wenn du dein
Das verstehe
eigenes
ich zum Beispiel
Shop-System
nicht.
hast, dann kriegst du die kompletten, kriegst du 100% von dem, was da
Ich bin auch
reingeht.
deshalb nicht zu Patreon gegangen. Was nimmt Patreon 20%
Ja,
oder
die
was?
nehmen schon
Ja,
ein
die
bisschen
nehmen schon
was.
gut
Ja,
was, ja.
ja, und,
Ja.
gleichzeitig fangen sie an mit Dumpingpreisen, glaube
Ja.
ich, ne? Was hier ein Euro für ein Video oder was?
So um den Dreh, ja,
So um
genau.
den Dreh. Aber mich hat, das hat, ich dachte so, oh, das ist eine total geile Idee. Aber ich kriege immer so Bauchschmerzen, wenn einer in meine Tasche langt. Ja.
Ja, klar.
So, und eigentlich nichts machen muss. Es ist ja schon schlimm genug, dass wir für Herrn Zuckerberg und Co. die ganze Zeit umsonst arbeiten, während die irgendwie neue Gelddruckmaschinen erfinden. Aber so 20%, muss zwar was natürlich an den Digitalvertrieb was
Ja, klar.
abgeben, aber dann dachte ich noch Patreon, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ne? Aber dieses Shop-System, also noch einmal, ich kann es ja jetzt sagen, es ist so ein Profi-Shop-System, kostet 50 Euro im Monat.
Ja.
So, es wird dich allerdings noch mal ein paar hundert oder vielleicht sogar ein Tausender kosten, dass das jemand einrichtet, weil
Ja,
es ist nicht
definitiv,
ganz
ne?
easy. Justin, du kannst so eine Seite bestimmt einrichten. Ich habe mit Bauchschmerzen davor
Ja,
gesessen und
das
bin
ist nicht ohne.
zu meinem Webmaster gegangen und der hat 2 Tage gebraucht.
Ja.
So, und dann musst du natürlich auch alles einstellen, dann musst du selbst die Texte schreiben, dann musst du sehen, wo ist das? Bla bla bla. Es sieht nicht alles so easy aus wie Facebook oder so. Ne? Also das ist so das Backend von YouTube. Aber so ein Shop-System, es sollte es schon sein. Und in meinem Falle war es auch wichtig, international. Und noch wichtiger, weil das unterscheidet auch die Profisysteme, alle Zahlungsmöglichkeiten,
Ja.
alle Kreditkarten, ja, PayPal sowieso, aber auch per Nachname. Was weiß ich? Per
Ja, per
Nachname
Nachname,
oder
interessant,
der ist
okay.
alles. Und zwar, ja, ich habe Amex Grün. Wieso kann ich nicht? So, also musste ich mit so einem Zwischenhändler wieder zusammenarbeiten. Stripe heißen die, ja. Und die wickeln da über dieses System dann alle Zahlungen ab. Und wir wissen mittlerweile, dass PayPal sowieso das Schlimmste ist, weil die fast 4% Gebühr nehmen.
Ja,
Das, ne?
ja, die
Also
sind
PayPal
schon
ist echt teuer geworden.
Abschneider, ja.
Also jegliche Kredit, aber ganz viele Leute wollen mit Kreditkarte oder über Bank.
Gerade im amerikanischen Raum. Also ich merke das ja in meinen
Absolut.
Kursen, der Amerikaner, der bezahlt alles mit
Schweizer auch
Kreditkarte.
nur Kreditkarte, oder?
Und da bin ich auch sehr, sehr glücklich, weil, wie gesagt, PayPal zieht dann immer direkt was ab. Ich erwähne immer gern die Geschichte von meiner Mutter, die mir zum Geburtstag mal Geld über PayPal senden wollte und dann vergessen hat, auf Familie und Freunde zu gehen und ist auf
Scheiße.
Ware
Ja, das.
gegangen. Und dann ist von meinem Geburtstaggeld 5% an PayPal
Oh, ja, super.
gegangen. Ja,
Finde
das ist Wahnsinn. Es ist,
ja.
ja, mit so einem Scheiß muss man sich dann als Künstler rumschlagen.
Ja.
Furchtbar. Genau, aber noch einmal, es gibt auch Shop-Systeme für 10 Euro. Ich würde es nicht machen. Also ich habe 2 Shop-Systeme vorher gehabt. Dann das zweite war ein selbstprogrammiertes, und die Umständlichkeit hat die Leute abgeturnt. Also man spart am Anfang ein bisschen Geld und dann muss man halt die 600 Euro im Jahr raushauen. Aber es ist einfach eine komfortable Seite und die wird natürlich auch in meinem Fall dann von IONOS gewartet.
Ach, du bist bei
Okay.
IONOS? Ah, okay. Wie ist es denn dann für dich? Sind das die Downloads? Sind die automatisiert? Weil das ist auch so eine Sache,
Ja.
die bei Bandcamp sehr schwierig ist. Ich
Ich
kenne
hatte
das
es
von
nämlich
meinen.
vorher so zum Beispiel meine 100 Jahre alte Unterrichts-DVD.
Ja,
Kennt ihr noch DVD?
Ja, die habe ich
Digital
irgendwo
Video
hier noch
Days.
im
Ja,
Schrank, irgendwo
sicher.
noch im Schrank hier drin
Die
rumfliegen.
wird zum Beispiel immer noch, keine Ahnung, 20 Mal im Monat für 20 Euro gedownloadet.
Geil,
Sehr
ja.
gut,
So,
ja.
und mit meinem alten Shop-System musste ich die immer selbst
Ah,
bei
da.
FileMail oder sonst was, weil
Ah,
die auch noch
okay.
4 GB dann hat,
Ja.
hochladen, dann noch das PDF-Booklet und dann sitzt du 2,5 Stunden da, bis das Ding hochlädt. Und
Ja.
derjenige sitzt noch mal 1,5 Stunden da, um es downzuloaden. Das haben wir tatsächlich und deshalb ist es auch ganz fantastisch, ja. Genau.
das erspart einem viel Arbeit, weil ich kenne das, weil eine Band, in der ich drin bin, wir haben relativ viele Einnahmen über Tab-Buchverkäufe, aber über die digitalen Tab-Buchverkäufe. Mhm. Und ja, das hatten wir früher auch bei Bandcampen. Da mussten wir immer den Leuten einzeln die Gitarpon PDF-Files schicken. Das ja, ist super so ätzend. Und dann habe ich das jetzt auf das gelegt, wo ich auch meine Kurse drauf habe auf die Plattform. Und dann ist das halt alles automatisiert. Und das erspart einem auch nochmal so viel mehr Arbeit als Künstler.
Absolut.
Das ist auch sehr, sehr essentiell und sehr wichtig. Okay, gehen wir weiter. Punkt Nummer 3. Schließe eine Kooperation mit einem physischen und einem digitalen Vertrieb ab. In meinem Fall ist dies wichtig, da nur 20% meiner Hörer aus Deutschland kommen. So, jetzt ist das ja wieder ein Punkt, wo du wieder die Hände in externe Bereiche legst.
Ja.
Wieso?
Das ist ganz einfach. Das hat, es hat einfach auch was mit Renommee zu tun. Das heißt, du bist in Australien beim WOM oder was weiß ich, Plattenladen, oder du zumindest können sie die Platte da bestellen. Du bist bei auch Amazon ist auf jedem Kontinent und überall. Und du bist, wenn das einer googelt, wenn einer googelt Markus Demel Healing Hands oder sonst was, dann kriegt er die Platte einfach überall. Mhm. Und die Leute, das habe ich festgestellt, also unsere Kunden, die wollen nicht immer, ich muss mich jetzt zu der Webseite, ich bin doch auf Amazon, ich bin doch bei JPC oder was weiß ich, und wo kriege ich, ich bin in Australien, aus Deutschland was bestellen.
Ja, das kostet ja wieder. Und
Das kostet wieder, das ist umständlich, ich gucke auf eBay, was weiß ich. Also die Leute, macht es euren Kunden so einfach wie möglich, eure Fans zu werden.
Und es ist auch wieder für dich einfacher, oder? Weil der Vertrieb kümmert sich ja dann auch um den Versand von den
ganzen. Das stimmt, Platten. Wobei natürlich, es kostet mich natürlich auch eine Menge Geld. Ja. Also so ein Vertrieb will auch an einer Platte 6 Euro verdienen, wollte ich euch nur sagen.
Okay. Ne? Ich kann sagen,
da kriegt er wieder was ab, okay.
Na?
Aber auf der anderen Seite, klar, ich habe es jetzt miterlebt, zum Beispiel die Post hat einiges verändert im letzten Jahr, was die Preise auch angeht, und nach Amerika zu verschicken, ist teilweise ungemein teuer heutzutage.
Du musst Geschäftskunde bei DHL werden, genau. Dann ist es wieder günstiger, und mittlerweile kannst du nur noch internationale Warensendungen online abwickeln.
Genau.
Also du kannst noch zur Post gehen, aber dann sagen sie ja, eine CD nach Japan, das macht dann 17,80 oder so.
Ja, oder einfach nur ein T-Shirt nach Amerika, da stand ich bei der Post und musste 50 Euro für das Paket bezahlen.
50?
Ja, das war in der Pandemie, da haben sie ein neues Geschäftsmodell entdeckt, das heißt dann Premium sonst was, und ich hatte auch so einen Ärger, es war knapp 50 Euro, ich weiß. Aber deshalb, das ist ja so andere dumme Erfahrungswerte. Geschäftskunde bei DHL und alle internationalen Warensendungen über die abwickeln. Und dann ist es sogar günstiger als vor 5 Jahren.
Ach krass, okay, dann muss ich mir das nochmal angucken.
Lust wie?
Tja, die gehen auch mit der Zeit, die private DHL, die private.
Absolut.
Gut, dann Punkt Nummer 4. Nutze Streaming-Dienste nur für Windowing. Das heißt, du veröffentlichst dort nur 1 bis 2 Songs und nicht deine komplette Alben. Okay, das heißt, du lädst explizit auf Spotify nicht alles hoch.
Genau, also die Erfahrung ist die, und ich habe mich damit auch mich darüber auch mit sehr schlauen Menschen unterhalten, zum Beispiel Psychologen, und die sagten mir, Markus, es ist ganz einfach. Wenn etwas jederzeit verfügbar ist, du rauschst wieder, Justin.
Sorry.
Wenn etwas jederzeit und umsonst verfügbar ist, ist es für uns Menschen nichts wert.
Mhm. Ja.
Ja. Das heißt, könnte ich das auch so vorstellen wie vom Apple Store. Ja, morgen gibt es das iPhone 400. Ihr könnt schon mal 3 Tage anstehen. Dadurch entsteht eine Hype. So. Ja. Wenn ich natürlich aber jetzt jederzeit sage, der Demel hat eine neue Platte gemacht, irgendwie kickt mich nicht so. Ich gucke mir den Justin an, der spielt doppelt so schnell. Das kickt mich aber auch nicht. Ich glaube, ich gehe mal wieder an die Pläse. So, weißt du, so.
Ja, immer alles verfügbar ist nicht
immer das alles, Beste. Alles verfügbar ist nicht immer gesund.
Gefährlich. Nee.
Ist nicht immer gesund. Und wenn jemand nach 1 oder 2 Songs wirklich das Gefühl bekommt, er will mehr hören, dann ist er auch dann tatsächlich bereit. Das heißt, ich use jetzt Streaming als Werbung.
Das ist gut.
Ja, genau.
Wobei, ich kümmere mich nicht drum, weil mittlerweile wollen sie ja auch, dass man sich einkauft, um in Playlisten zu kommen. Ne? Genau. Also sie wollen ja jetzt auch noch Geld von den Künstlern. Sie haben ja jetzt noch mal
Noch ein Geschäftsmodell
für sich entdeckt. So, und auch hier war wiederum die Erfahrung, das habe ich so bei der ersten Blue Poets Platte gemacht, und sobald wir dann nach einem Jahr die ganze Platte reingestellt haben, flupp, das war's.
Ja.
Und ich dachte, oder ich wurde zumindest überzeugt, vor circa 10 Jahren, wenn du alles reinstellst, wirst du live mehr Zuschauer haben. Weil du bist ja sichtbarer. Es hat sich bei mir leider nicht bewahrheitet. Die Zuschauer waren genau die gleiche Zuschauermenge, nur 90% weniger Einnahmen.
Ja.
Also die dann weggefallen sind durch die Verkäufe. Ja. Und noch einmal, es kann sein, dass das an meiner Zielgruppe liegt, weil die zwischen 35 und 65 ist. Das weiß ich. Ja. Das heißt, wenn das jemand, der angehende 17-jährige Super-Hip-Hopper hört, der sagte, was ist eine CD, was ist, ne, was ist Vinyl,
kenn ich noch? Was ist das, Bruder? Was ist das?
Genau. Dann müsst ihr Sneaker verkaufen. Ja, das ist, oder ihr müsst für das Ticket 120 Euro nehmen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum Ticketpreise so hoch geworden sind. Mhm. Na, das hat was mit Streaming zu tun. Warum bei Lady Gaga das Ticket 240 Euro kostet oder bei John Mayer hat es irgendwann sogar 500 gekostet.
Ja.
Ja.
Aber das ist ein echt interessanter Punkt. Da habe ich auch so noch nie drüber nachgedacht, weil zum Beispiel, wenn ich mal mich aus der Konsumentenperspektive betrachte, ich bin zum Beispiel keiner, zu meiner Schande, der wirklich oft ein Album komplett auf Spotify durchhört. Wenn ich ein Album höre, dann ist das meistens das, weil ich vor allem vor ein paar Jahren noch mir physisch gekauft habe und halt eben diese Experience noch hatte, ein Album zu hören mit Booklet etc. Aber im Streaming fange ich ein Album oft an, bin dabei nebenbei am Putzen oder so und wenn ich dann mit dem Putzen fertig bin, ist für mich auch das Album durch. Und ich bin vielleicht gerade erst bei Song Nummer 4, wenn ich so oder weil ich dann halt mit dem Putzen aufgegeben habe, weil ich Putzen hasse.
Also das Musikhören an sich hat sich, das Musikhören, der Musikkonsum hat sich durch die digitale Welt natürlich radikal verändert.
Genau.
Es ist eine Platte oder eine CD ist so etwas wie ein Buch. Ja, ich setze mich mit einem Glas Tee, Kaffee, Wein oder was weiß ich, setze mich hin und tauche in eine Welt an. Die Rolle von Musik hat sich durch Streaming, und das ist keine Kritik, das ist einfach nur eine Beschreibung, hat sich so verändert, dass es etwas ist, was nebenher läuft.
Ja.
Da sind wir wieder bei deinem Psychologen, weil es immer verfügbar ist. Alles, jedes Album bei Spotify. Natürlich hörst du da nicht mehr alles durch, weil du denkst, ach,
ich höre. Ja, aber du siehst ja auch die anderen 10 Songs vor dir aufgelistet.
Genau.
Zufallswiedergabe starten. Was?
Oh je. Und eigentlich drehen wir uns dann im Kreis. Ne? Man kriegt gar nichts mehr so richtig mit.
Genau, und das ist mein Punkt, warum Markus' Methode gar nicht mal so schlecht ist und eigentlich ziemlich gut ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel 4 Songs von einem Album höre, was jetzt neu, zum Beispiel neuer Künstler ist, und ich dann im Nachhinein aber sage, hey, diese 4 Songs sind mir gerade so im Ohr geblieben, die klangen so gut, die haben mir so richtig gut gefallen, ich will mehr davon, dann ist natürlich auch mein Wunsch danach, mehr davon zu haben, auch relativ so groß, dass ich mir dann auch für 10 Euro eine Platte holen würde.
Ja.
Und wenn mir die 4 Songs wenn das mich jetzt nicht berührt hat, dann würde ich mir auch das komplette Album auf Spotify nicht komplett durchhören. Und dass man das den Spotify wahrscheinlich eher nutzt für das, was früher die Singles waren, die auf MTV
anteasern, Windowing.
Man sich halt die besten Songs raussucht vom Album und die dann, sage ich mal, quasi wie Singles veröffentlicht auf Spotify und sagt, hey, wenn euch das...
Du brauchst ja auch nur, in meinem Fall war es, ich habe ja tatsächlich nur einen einzigen Song von der Healing Hands drauf und es war wirklich nur so, guten Tag, ich habe eine Platte gemacht. Und das hat allerdings, auch wenn ich glaube, jetzt hat mir jemand gesagt, du hast da nur 7000 Klicks oder irgendwas auf dem. Ja, ich habe aber mehr Plattenverkäufe.
Ja, das stimmt. Das darf man nicht vernachlässigen.
Ja.
Jetzt gucke ich gerade mal, bist du dann irgendwann hingegangen, hast gesagt, okay, jetzt ist die Platte 2 Jahre alt, jetzt tue ich sie komplett drauf, weil die Nachfrage.
Die Überlegung gab es und dann gab es auch die Überlegung, dass wir eigentlich strategisch so vorgehen wollten, was weiß ich, nochmal einen zweiten Song einmal im Jahr.
Okay.
Tatsächlich. Ich habe es dann irgendwann nicht gemacht, weil ich tatsächlich so geringe Streaming-Zahlen habe. Und es war nicht notwendig. Die Platte hat sich, wie gesagt, sie ist jetzt 2 Jahre alt, sie hat sich jeden Tag verkauft in diesen 2 Jahren.
Ja.
So, okay. Ob digital, physisch oder sonst was. Und es hat tatsächlich, also ich bin einfach überrascht. Und noch einmal ein Grund, es ist tatsächlich die, oder warum ich das jetzt so gemacht habe. Die Healing Hands Platte ist die erste Platte, wo ich das so gemacht habe. Die fünf Platten davor, die gibt's alle bei Spotify, Apple Music, El Completo und so weiter. Mhm. Und ich bin dann zu dem Vertrieb gegangen und gesagt, ich möchte es diesmal nicht. Dann sagten die zu mir, Markus, du bist aber aus der Zeit gefallen. Ich sage, ja, guck mich an. Ich weiß, ich spiele Gitarre. Dann sagten sie, ja, aber dann wird der Zuhörer verärgert. Und ich sage, das täte mir sehr leid, aber ich kann es mir nicht leisten, weil was de facto mit den letzten fünf Platten passiert ist, dass ich gerade auf den Break-Even gekommen bin oder Geld verloren habe bei meiner eigenen Musik. Das heißt, ich war nur auf Tour, um die Kosten für die Produktion und für die Werbung der Platten wieder einzuspielen. Sondern habe ich halt gesagt, das heißt, es kann für mich jetzt nicht schlimmer kommen. So, das heißt, mehr als gar nichts kann nicht passieren. Aber ich werde nicht noch irgendwie eine fünfstellige Summe drauflegen, wie bei so manch anderer Platte, die ich gemacht habe, weil ich ja so ein Idiot bin und so lange produziere, bis ich sage, okay, aber wir müssen noch mal in das Studio zum Mischen. Das kostet 1.000 Euro am Tag. Egal. Ja. Ich mache das, weil mir die Musik wichtig ist. Ja. So. Und deshalb habe ich dieses System, diesen 9-Punkte-Plan bei dieser Platte glücklicherweise erfolgreich durchgezogen.
Das, weil der Punkt Nummer 4, ja, nice. Sehr, sehr spannend auf alle Fälle. Muss am besten nach jedem Song dann noch sagen, wenn du mehr hören willst, dann...
Genau, mit so einer Einblendung.
Und das bringt uns natürlich zu Punkt Nummer 5. Nutze deine Social-Media-Aktivität, um deine Fans auf deine Label-Landing-Page aufmerksam zu machen. Genau. Das ist ja auch etwas, womit ich mich auch sehr viel auseinandersetze, weil alles, was ich will, ist, dass die Leute natürlich auf meine Sales-Page, meine Landing-Page draufgehen.
Und das machen ganz viele Leute nicht. Ich hab einen Kumpel, der postet jeden Tag. Und dann sage ich, sag mal, und wo gehen deine Posts eigentlich hin? Ja, du kannst ja mal meinetwegen, auch wenn ich das nicht verstehe, dein Essen oder deine Katze posten. Aber eigentlich geht's doch darum, dass du noch einmal auf deine Kunst aufmerksam machst und deine Stromrechnung bezahlen kannst, die auch nächstes Jahr höher sein wird. Ja. Ach so, echt. Also ich bin einfach immer wieder überrascht, wie viele Leute nicht zielführend posten.
Ja. Wie machst du das? Also was ist so deine Strategie dahinter, damit die Leute dann letzten Endes auf deine Seite gehen? Hast du da ein System hinter oder?
Das einfachste System ist, dass unter jedem Post meine Mailadresse ist. Also die triplecoilmusic.com.
Das macht schon Sinn.
Alleine das. Auch wenn mir einer gesagt hat, du kriegst dann aber nicht so eine Reichweite in den Socials, weil die wollen natürlich nicht, dass du weiter...
Die wollen nicht, dass externe Links dabei sind bei Facebook. Ja.
Aber es ist mir egal, denn es funktioniert. Dann habe ich halt nur 30 oder 50 oder 100 Likes. Aber einer davon guckt sich die Seite an und sagt, warte mal, ein Angry Gorilla Distortion, das klingt interessant, mein Freund. Den kaufe ich mir. Genau. Oh, den gibt's jetzt mit der letzten Scheibe im Weihnachtsangebot. Super. So, ich weiß, es klingt natürlich alles wie Staubsaugervertreter.
Das ist so wichtig.
Und es
das
hat relativ wenig mit Rock'n'Roll zu tun, aber noch einmal, ich habe in diesem erfüllten Künstlerleben 10 Tage in normalen Jobs gearbeitet und ansonsten war immer eine Gitarre bei mir. So, und das würde ich gerne beibehalten und daher die Staubsauger vertreten.
Nee, das ist auch, das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist auch so wichtig, dass da unsere deutsche Mentalität mal langsam verschwindet, weil ich kenne das ja auch, dass der Punkt Verkaufen und jemanden dazu zu bringen, seine Kunst zu konsumieren und auch zu kaufen, das wird hier in Deutschland ganz oft immer so als Klinkenputzer und Staubsauger.
Ja, aber wenn du ihnen, das sind natürlich Leute, die immer angestellt sind, aber wenn du denen 300 Euro von ihrem Gehalt wegnimmst, dann drehen sie durch. Ja. Das ist, ich weiß, dass das total uncool ist und es wird auch ungern gesehen, tatsächlich. Ja. Mein neues Album, mein neues Pedal, mein neues Plektrum, oh, Selbstbereicher, jetzt will er was verkaufen, es ist alles for free. Aber wir haben alle einfach einen Beruf gewählt hier, ja?
Richtig.
Das merke ich zum Beispiel in Amerika so viel mehr angesehen und da ist es so mehr die Normalität, dass dir da jemand auch was, und da wird das auch gewertschätzt halt, weil ich will ja kein Bullshit verkaufen. Du willst ja auch kein Bullshit verkaufen. Wir wollen ja was Gutes verkaufen. So,
also das, Joe Bonamassa macht die meiste Kohle mit Sport-BHs, weiß ich.
Was?
Nein, der verkauft tatsächlich Sport-BHs auf seiner Website.
Mach keinen Scheiß.
Nee. Der verkauft sich als Gartenzwerg.
Das ist nicht wahr.
Da habt ihr müsst euch mal den Shop von Joe Bonamassa angucken. Meine Frau hat ja eine Werbeagentur und die hilft mir bei all meinen Unterfangen. Also ganz alleine schaffe ich das auch nicht. Und dann sagt sie, komm, wir holen uns jetzt mal ein paar neue Ideen und dann schauen wir eine halbe Stunde Joe Bonamassas Shop und fallen vom Glauben ab.
Geil.
Er in einem Metallstich da so $500.
Du,
er als Gartenzwerg das, ja. $80.
Ultra-Fans kaufen das, klar.
Ja. Die kaufen das und dann zum Beispiel bei den Gartenzwergen, da ist er dann mit einer Fender-Gitarre drauf, wo man das F nicht sehen kann, und einem Gibson-Amp, wo man das G nicht sehen kann, damit er da kein lauter so kleine Details fallen einem da auf. Aber die Sport-BHs beziehungsweise auch die Ohrstecker. Man kann auch mittlerweile Hotelreisen über Joe Bonamassa buchen. Das heißt, sie machen die komplette Abwicklungen, weil sie auch die eigenen Konzerte verkaufen. Das heißt, die mieten nur noch, oder das machen sie schon ewig, die leeren Hallen an. Ohne Crew, ohne Bühne, ohne alles. Ja? Ja, aber das ist ein sehr interessantes
Geschäftsmodell. Ja, ich meine, wir sind ja alle Fan von irgendwas. Wir haben alle bestimmt schon mal Geld für etwas eigentlich Banales gekauft, nur weil wir großer Fan davon sind.
Ist und ja auch eine super Geschenkidee zum Beispiel. Ne? So ja.
Genau, also ich habe den Sport-BH für mich gekauft.
Ja, siehst du.
Ich habe mir 2010 mal eine günstigere John Petrucci-Gitarre gekauft von OLP damals, nur weil da ein Poster von John Petrucci mit dabei war. Die Gitarre lag ganz schnell in der Ecke und war verstaubt, aber das Poster hing jahrelang in meinem
Hat so funktioniert das, ja.
Ach, und John schaute auf mich herab und sagte, du musst mehr üben. So. Die Social-Media-Plattform, die du am meisten benutzt, ist auch Facebook, würde ich mal meinen, weil das, glaube ich, deine Zielgruppe auch am meisten.
Also Instagram, ich weiß nicht, das ist nicht so meine Welt, meine Brüste sind zu klein. Und es ist so, Instagram, ich mag es überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was unsere Community angeht, Ich hab ein Problem mit diesen 15 Sekunden Gitarrenvideos.
Sind ja mit
also wenn ich Musik, streame, dann über YouTube tatsächlich, ja. Aber ich bin jetzt nicht, ich finde, es hat so eine Drive-Through Mentalität. Das ist wie bei McDonald's, so einmal McChicken mit Hot Sauce.
Aber Follow so wird's ja auch konsumiert, ne? Das ist ja Fast Food fürs Gehirn im Prinzip.
Das stimmt. Einfach nur, ne? Das ist mir letztens auch aufgefallen, als ich mal meinen Konsum YouTube gegen Instagram verglichen habe und gemerkt habe, YouTube ist das, wo ich lange wirklich ein einstündiges Video gucke, wo ich was lerne. Weil ich finde YouTube immer noch grandios. Das ist eine Bereicherung in Form von Bildung für uns Gesellschaft. Das ist
absolut
sehr, sehr geil.
YouTube ist
Instagram, da lerne ich bestimmt, da gibt es auch Videos, wo man auch was lernen kann, aber es ist halt wirklich ein reines nächstes Video.
Ja, aber es ist genau wie die Art, du konsumierst es ja so.
Genau, dann ist das nächste wieder vergessen und das nächste wieder vergessen.
Hallo ihr Lieben! es ist so, vielleicht bin ich da tatsächlich zu alt, aber mir ist es einfach extrem unsympathisch. Ja. Und was hat letztens ein Kumpel von mir gesagt, wenn Beethoven auf Instagram wäre, hätte er keine 500 Follower, ja. Das ist die Sachen, die wirklich viral gehen, finde ich teilweise auch seltsam.
Ich bin halt raus aus Facebook. Ich habe mich irgendwann von Facebook, dass ich da viel poste, verabschiedet, weil ich gemerkt habe, meine Zielgruppe ist da nicht mehr so aktiv und ich auch persönlich einen kleinen Groll gegen Facebook bekommen habe, einfach weil ich bin einmal die Woche auf Facebook und werde dann wieder mit Postings zugeballert von irgendwelchen Heinis, die ich vor 10 Jahren mal eine Freundschaftsanfrage akzeptiert habe, wo ich mir wieder denke, oh Gott, so ein Bullshit will ich nicht hören. Da finde ich es Instagram deutlich, ich sag mal, selektiver zum Glück. Und wo Instagram halt echt super ist, wo ich das als Produkt, sage ich mal, gerne auch benutze, ist einfach zum Networken. Weil da hast du dann die Möglichkeit, dass jetzt wie in meinem Fall ein Jordan Rudess, ein Keyboarder von Dream Theater, auf einen aufmerksam wird, auch ein Video von einem mal eher teilen kann. Solche Geschichten, das ist dann halt, was das Network und die Reichweite angeht, auch sehr, sehr vorteilhaft in meinem Fall zum Beispiel.
Ja, ich nehme es mir auch die ganze Zeit vor, dass ich mich irgendwann mal in Instagram reinknie. Ich habe einfach nur festgestellt, dass tatsächlich, aber ich habe wesentlich mehr Abonnenten auf Facebook, dass jeder Facebook Post bedeutet Einnahmen bei mir. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich mit den Abonnenten bei Instagram aufholen sollte, ich habe da jetzt irgendwie keine Ahnung, ich kann 3000 Abonnenten, also nichts, aber ich kümmere mich einfach zu wenig darum. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass es nicht so viel bringt bei mir.
Du, ich finde es auch sehr wichtig, dass man für sich selber entscheidet, hey, diese Plattform ist was für mich und diese nicht. Also das, man muss sich da auch nicht zwingen, auf allen Plattformen aktiv zu sein. Ich bin auch nur so marginal auf TikTok zum Beispiel aktiv.
Um was, ey,
so das,
da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Ja. Also ich glaube, ich habe mich da mal angemeldet, aber ich habe da keinen Nerv zu.
Ich habe mir nur die Geschäftsbedingungen einmal durchgelesen bei TikTok. Du weißt, dass dein Telefon Seele. Ihnen gehört, ja, das weißt du, ne? Also das ist, dagegen ist Herr Zuckerberg wirklich ganz
sanft.
Ganz zahm. Ja.
Ja. Aber deswegen finde ich das auch, man muss sich da auch zu nichts als Künstler erzwingen. Jeder muss seine Plattform für sich finden, die am besten funktioniert. Und für die einen ist das Facebook, für die anderen Instagram, für die anderen.
Also ich habe tatsächlich jetzt.
OnlyFans, keine Ahnung.
Genau, OnlyFans. Genau. OnlyFans ist mein Ding jetzt. Die Sache ist, ich habe jetzt, ich bin ja jetzt ziemlich beschäftigt mit all diesen, mit der Klugscheißerei, die ich da auch veröffentlicht habe. Und ich habe jetzt auch überlegt, bereits Leute einzustellen. Also ich hatte zum Beispiel schon eine Dame, die für mich gearbeitet hat, die letzten Jahre jetzt nicht mehr. Aber ich habe tatsächlich auch schon darüber nachgedacht, um diese ganzen sozialen Netzwerke abzudecken, jemanden einzustellen. Mhm. Ne? Also dann müsste man das Experiment, ne? Müsste man einfach den Taschenrechner wieder rausholen, klar, Monatsgehalt oder auf 400 € Basis den Herrn oder die Dame oder den Studenten einstellen. Dafür gibt's jetzt jeden Tag ein Insta-Post. Ja. Hallo ihr Lieben, hier ist mein neues Blacktrum. Ja, kauft es. Ihr könnt noch schneller damit spielen oder Tonträger kauft ihr nicht. Ja, keine Ahnung, aber dann wäre es interessant zu sehen, was da passiert. Ich weiß zum Beispiel, ne, Joe Bonamassa, da arbeiten nur 5 Leute im Büro und die machen die komplette, die versorgen die ganze Welt.
Ja.
Und die versorgen sie, wenn man dem folgt, auf absurdeste Art und Weise. Also da gibt's zig Posts jeden Tag auf jeder Plattform.
Das muss ich mal ein bisschen beobachten, mal analysieren, wie
der das macht. Ja, der macht sehr, sehr interessant. Viel. Vor allem, wenn du den Newsletter abonniert hast, dann Heidewitzka, du wirst so bombardiert.
Er vermietet Plätze auf seinem Newsletter mittlerweile. Das heißt, hier sogar irgendwelche Classic Rock Acts aus den 70ern haben eine neue Platte und bewerben dies durch den Newsletter von Joe Bonamassa.
Klar, macht aber reichweitentechnisch meiner Meinung nach auch Sinn.
Das heißt, das ist so eine Gelddruckmaschine. Ja. Ja. Völliger Irrsinn, ne?
Aber es ist eine gute Überleitung. Lass uns mal Punkt 6 überspringen und zu Punkt 7 gehen. Erstelle einladende Newsletter für deine Fans. Behandle diese Menschen immer freundlich. Sie ermöglichen dir deine Musik. Ist, wie gesagt, auch etwas, was ich auch viel mache. Oder ich habe im November über solche Newsletter-Geschichten mal ein komplettes Marketing-Strategie bezogen. Und das hat geboomt wie sonst was. Also das war wirklich, also da habe ich mal gemerkt, wie viel Geld man über E-Mail machen kann, wenn man das wirklich von der Geldperspektive sieht. Weil man die Leute direkt erreicht und direkt auch auf eine Art und Weise manipulieren kann. Manipulieren ist so ein böses, ein negativ konnotiertes Wort, aber man kann sie dazu hinführen.
Wenn es einfach stimulieren.
Ich weiß nicht, ob ich all meine Zuschauer stimulieren möchte. Man kann sie wohin führen, dass sie dann letzten Endes erkennen, ja, ich, zum Beispiel in meinem Fall, ich brauche das Produkt vom Justin, denn dann geht's mir besser und mein Leben wird unglaublich erreicht.
Also ich habe die Newsletter lange unterschätzt und ich habe es zuerst meinen Webmaster gemacht, der sagte, mach keine Bilder rein, das kommt sowieso nur alles in den Spam-Ordner.
Ja.
So, dann habe ich das meine Frau machen lassen, die noch einmal auch Grafikdesignerin ist und Markendesign macht. Und die hat gesagt, ich mache das jetzt mal richtig hübsch. Ich sage, das kommt doch alles in den Spam-Ordner dann. Lass mich mal machen. So, und das heißt, da sind immer 2-3 Videos drin, dann gibt's immer längere Texte, dann gibt's auch ein schönes Bild. Jedes Bild ist sofort verlinkt zu dem jeweiligen Produkt, Workshop, Pedal, Platte, keine Ahnung, Konzert. Das heißt, man kann sofort hingehen und es ist immer zweisprachig. So. Der Umsatz, der durch das erste schöne Newsletter kam, der hat mich umgehauen. Also trotz Bilder, trotz Spam-Schutz, bla bla bla. Ja, also ich war völlig platt. Und viele Leute schreiben sogar persönlich zurück.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Oh, ich habe schon jetzt all deine neuen Produkte, aber das neue Video finde ich toll. Wann gibt's denn bla bla bla?
Ja. Ich habe auch, als ich mit den Newsletter angefangen habe, ich werde, müsste mal wieder, also heute werde ich zum Beispiel wieder einen raushauen, heute ist wieder Montag, das ist für mich Newsletter-Tag so ein bisschen. Natürlich siehst du, wie die Zahlen von den Leuten, die deine E-Mail-Adresse abonniert haben, runtergehen, weil viele dann auch wahrscheinlich auch genervt sind oder sonstiges. Aber die Leute, die da bleiben, die sind sehr dankbar und die sind sehr aktiv teilweise. Mhm. Und ja, das habe ich auch richtig gemerkt. Ich mache das für die Leute, die das interessieren, die sich jetzt auch ein bisschen vielleicht was damit aufbauen wollen. Ich mache das zum Beispiel über eine Firma namens Mailchimp. Das geht ganz gut. Das kostet mich ein Huni im Monat. Ich kann so viele E-Mail-Adressen haben, wie ich will. Und man hat halt sehr schöne Funktionen, wo man auch später analysieren kann, wie viel Prozent haben auf einen gewissen Link geklickt, wie viel Prozent haben sich die E-Mail komplett durchgelesen, um so ein bisschen das auch zu optimieren.
Das ist zum Beispiel in der Jonos-Webseite all inclusive. Ich habe dann nur noch mal von Eximailing eine Zusatzfunktion, dass man nicht daneben sitzen muss, wenn dann irgendwie 3000 Adressen hochgeladen werden.
Ja.
Da gibt's irgendeine Zusatzfunktion oder die dann für 30 Euro Jahresgebühr. Aber das ist zum Beispiel in dem Professional Shop ist Newsletter-Funktion.
Ja.
All inclusive.
Ich habe eine schlechte Erfahrung mit Jonos. Ich bin bei Jonos raus. Das war letztes Jahr im Sommer. Habe ich mich mit denen rumgeschlagen. Aber ich lasse das bei mir über meine Plattform, wo ich meine Kurse habe, weil meine Strategie dahinter, die kann ich auch öffentlich hier sagen, ist ja kein Problem, ist, wenn jemand sich auf meinen YouTube-Videos, ich veröffentliche da Tabs, so, und die sind for free, die kann man sich runterladen, aber um die sich runterladen zu können, muss man halt eine E-Mail-Adresse hinterlegen und die kommt dann direkt in meinen Newsletter-Verteiler rein.
Dann, so. Und dann kriegen sie dann Nachrichten, dass Justin jetzt auf der NAMM-Show ist. Genau.
Ja, toll. Ja, guter Punkt. Werde ich heute meinen Newsletter reinschreiben.
Ja, solltest du tun.
Also Newsletter habe ich auch lange unterschätzt, hat uns der liebe Horst Keller hier auch vor 2 Jahren
absurd geraten. Ist tatsächlich das kräftigste Marketing-Tool. Ja. Das ist selbst, wenn du wenn du einen Facebook-Post hast, der 1000 Likes hat, was zwar bei mir auch nicht häufig vorkommt, aber ab und zu kommt es dann vor, dann denkst du so, jetzt müsste der Shop brummen und hörst so 2 Bestellungen. Also es ist halt noch alles, was mit Wertigkeit zu tun, wie zum Beispiel bei der, auch wenn das jetzt was, oder es ist letztendlich das gleiche Kapitel, Produkte bewerben. Wir haben auch bei der Healing Hands eine Print-Promotion gemacht, obwohl natürlich viele gesagt haben, Markus, niemand kauft noch eine Zeitung. Mhm. Es ist Renommee und es hat eine andere Wertigkeit, wenn man eine Zeitung aufklappt, als wenn du auf der Social-Media-Plattform irgendwie das retuschierte Foto von Markus siehst.
Genau.
Ja, es ist etwas, es hat einfach eine andere Wertigkeit.
Ja.
Und vielleicht sollte man auch sagen, dass man wirklich noch einmal genauestens analysieren soll, welche Bereiche man monetarisieren kann als Künstler.
Ja, da gibt es definitiv mehr, als man vielleicht manchmal denkt.
Absolut. So,
dass es halt eben mehr als nur CD-Verkäufe gibt, ja.
Genau, vielleicht das sollte ich nochmal sagen, weil natürlich viele haben sich auch lustig über mich gemacht. Ja, CD-Verkäufe, ich kenne niemanden mehr, der einen CD-Player hat. Also es gibt mehrere Marktanalysen, aber die grobe Richtung ist 40% Streaming, 40% Radio, 20% Tonträger.
Mhm.
So, da sind aber auch Sticks dabei. Zum Beispiel, es gibt Leute, die einen Stick als Tonträger haben, gerade wenn sie Auto fahren. Vinyl ist ungefähr immer 20% von dem, was eine CD umsetzt. Und ganz, ganz kleiner Bereich sind kostenpflichtige Downloads. Also das ist natürlich durch Streaming.
Die Kassette ist komplett tot.
Die Kassette gibt es tatsächlich bei Indie-Bands wieder. Und es wird, also im Hip-Hop-Bereich, das ist jetzt der ganz heiße Scheiß, habe ich mir sagen lassen.
Mhm.
Und es machen Leute wirklich als Marketing-Gag.
Mhm.
Ja. Also, aber noch einmal, man wäre jetzt doof, manche sagen, es sind auch weniger als 20%, aber es ist nochmal, es sind 20%. Mhm. Ja, wie viel, wenn wir nur in Deutschland bleiben, 20% von 80 Millionen oder 85 Millionen, das sind eine Menge Leute.
Ja.
Das sind wirklich, das ist eine Menge Leute und wenn die noch kaufkräftig sind oder beziehungsweise zu schätzen wissen, was ihr mit eurer Musik macht, dass ihr da Herzblut, Geld und Schweiß und vor allem, idiotisch grenzdebilen Enthusiasmus mit reinbringt, ja, denn dann werden die das sagen, so, Mensch, das unterstütze ich. Und darum geht es dann letztendlich, weil noch viele haben das einfach alles so schwarz-weiß gesehen. Der Markus will zur alten Zeit und nur noch CDs und Platten verkaufen. So naiv bin ich auch nicht.
Ja, und man muss das vor allem, finde ich, bei den Fans auf lange Sicht sehen und sehen, das sollen Leute sein, die ja auch dein nächstes, die dein Folgeprodukt ja auch kaufen, die dich auch als Person unterstützen und supporten, das dann dich als deinen Unique Selling Point quasi sehen.
Absolut.
Das ist ja auch sehr wichtig. Okay, jetzt gehen wir nochmal auf den Punkt zurück. Der ist ganz spannend. Bau dir dein eigenes Tonstudio,
Ja.
Komponiere und produziere deine eigene Musik. Werde fit in Schnitt und Video-Editing. Da kurz Eigenwerbung. Wir haben mal eine wunderbare Folge hier mit Henning Pauli darüber gemacht, wie viel man bezahlen kann für ein günstiges Tonstudio und wie viel man ausgeben kann für ein teures Tonstudio, um sich das bei sich selber zu bauen. Kann ich nur empfehlen, sich hier mal in diesem Podcast anzuhören. Aber genau, wie ist da deine Erfahrung?
Erfahrung war die, dass ich, Vorsicht, vor 25 Jahren meine erste Instrumentalplatte gemacht habe. Und diese habe ich in einem winzigen Tonstudio gemacht, was ein paar Kumpels von mir gehörte, die sich in leerstehenden Bürogebäuden, wo sie um 17 Uhr dann nach Büroschluss rein durften wegen dem Krach. Und da haben wir die Platte gemacht. Und ich war so stolz auf die Platte. Ich hatte schon damals auf XX-Platten gespielt in Monster-Studios mit SSL und Neve-Pulten. Die Regie hat 2,5 Millionen gekostet, bla bla bla. Und ich dachte so, aber das ist der Sound, den ich eigentlich wirklich wollte. Und das sind meine Songs. Und ich war so froh. Und damals hat dieses Studio 1998 hat vielleicht 40.000 Mark, was damals nichts war. Also das kriegst du heute für 3.000 Euro, so ein Equipment. Und damit habe ich meine erste Platte veröffentlicht. Und er dachte, okay, alles klar. Ich habe jetzt ein bisschen Geld. Und dann habe ich angefangen, Equipment zu kaufen. Also vorher war ich immer schon Vierspur-affin. Ganz einfach, weil ich glaube, oder ich muss sagen, für mich, der beste Gitarrenlehrer, den ich hatte, ist das Aufnahmegerät.
Oh ja.
Oh ja.
Das heißt, ich bin auch für mich kreativ. Das Tonstudio ist das Allerwichtigste bezüglich des Songwritings, Sounds, Arrangements und so weiter und so fort. Aber wenn ich das nur durch meine Gitarristenbrille mir anschaue, wir haben alle eine verzerrte Wahrnehmung, wenn wir live auf der Bühne stehen und denken, oh, das war aber so toll. Und erst wenn du es dann unter 100 dB, unter 120 dB über eine anständige Anlage, über anständige Monitore abhörst, denkst du so, oh, warum ist der vierte Takt jetzt ein bisschen zu schnell, Herr Demel? Ah, hier haben wir die Handbremse gezogen. Ah, aha. Konstantes Tempo war heute nicht angesagt, waren wieder viele schöne Mädchen im Publikum. So, warum? Ja, da denkst du, und das hast du live überhaupt vielleicht gar nicht mitgekriegt. Ja? Also der Erfahrungs- oder der Entwicklungsprozess durch ein Tonstudio ist sind die ultimativen Googles, würde ich sagen. Ja? Und für mich war das einfach immer peu à peu. Und auch muss ich noch sagen, dass eigentlich das Platten machen für mich die Königsdisziplin der Kunst ist. Also in unserem Bereich. So. Also wenn mir einer sagen würde, Markus, du kannst nur noch eine Sache machen, live gespielen, Workshops, was weiß ich, so, oder Platten machen. Ich würde sagen, ich spiele nie wieder auf der Bühne. Ich liebe es einfach, wie eine Made morgens ins Studio zu kommen und 10 Stunden später erschöpft rauszugehen, auch wenn manchmal gar nichts dabei rauskommt. Aber einfach, ich habe irgendwas gebaut an dem Tag.
Ja.
Und manchmal, vielleicht sind nur 20% davon gut, aber es ist etwas Fertiges. Wenn ich spiele und sonst was, wenn ich mich mit Leuten noch austausche und ein Feedback kriege, ist es auch was. Aber wir verbringen ja nicht nur 10.000 Stunden am Instrument. Das ist ja eine Pipifax-Zahl. Also bei mir sind es jetzt mittlerweile 40, 50, 60.000 Stunden, wenn ich das über die Gitarre, seit ich so groß bin. Bei euch sicherlich auch. Man kriegt ja nichts wirklich zurück, sondern eine subjektive Wahrnehmung von etwas, was man in diesem Moment kreiert. So im Tonstudio kann ich es festhalten. Und ich bin so in meiner, und ich finde es komfortabler auch als die Videoaufnahme. Bei der Videoaufnahme, haben wir vorhin schon drüber geredet, ich habe auch noch nie auf einem Video so gespielt, wie ich dachte, so, so kannst du Gitarre spielen. Es ist immer irgendeine Handbremse dabei. Ja, oh, hier hast du zu scheiße ausgesehen. Ja, siehst immer scheiße aus. Ist egal. Ne? Wie auch immer, ne? Aber so diese 1000-prozentige Freiheit habe ich persönlich für mich nur im Studio. Und jetzt gibt es tatsächlich positive Nachrichten. Heutzutage kann man gut klingende Sachen machen mit wirklich wenig Geld.
Ja. Ja.
Das ist wirklich
total erschwinglich geworden.
Total erschwinglich, von UAD sich einen Stereo-Wandler zu kaufen und einen Laptop. Und du bist ja letztendlich dabei. Ja? Ja. Man muss es ja nicht so machen wie ich, dass ja, ich habe 14, 16 Röhren-Amps und die sind alle Zeit abgemiked. Und das war natürlich nicht vor 25 Jahren so. Da hatte ich einen Amp. Ja. Mhm. Und noch einmal, ich freue mich zum Beispiel auf heute Nachmittag, wenn ich alles erledigt habe und werde mit meiner Kanne Tee wieder nach unten gehen und an Song Nummer 7 arbeiten.
Oh.
Nice, nice.
Bist du denn dann auch in deinem Studio mehr und mehr digitaler geworden durch die Jahre oder?
Ja, bei mir ist es Hybrid. Also ich arbeite natürlich mit Mac und UAD, aber ich arbeite zum Beispiel immer noch mit einem Mischpult und ich mische zum Beispiel auch wenn ich keine Endmischung mache, immer mit der Hand. Das heißt, ich sitze davor auf 24 Spuren oder sonst was, oder eigentlich nur 16 Outs habe ich. Und ich fahre sowas wie, ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Daniel Lanois, falls ihr den noch kennt, Produzent von U2 und ganz vielen tollen Sachen. Und der begreift das Mischpult als Instrument. Und so sitze ich dann da und fahre also alles.
Nichts digitalisierte Fader.
Ich mache keine Automatisierung, sondern ich mache das tatsächlich per Hand, weil ich glaube, dass dann der Mix lebendiger ist. Mhm. Aber ich habe auch schon Automatisierungen gemacht. Ja, das ist manchmal muss man auch Sachen machen, weil man nicht genug Hände hat.
Ja.
Ganz einfach. Mhm. Aber selbst bei meinen eigenen Platten stehen wir meistens zu zweit da, an den Reglern, so, und du fährst jetzt das Echo auf der oder den Hallanteil auf der 24, pass auf die Kick drauf, setz den Ratio vom Kompressor ein bisschen höher, sobald es losgeht und so weiter. Solche Sachen machen wir.
Spannend. Aber ist ja cool, weil sowas kannst du ja auch dann digital irgendwie gar nicht so nachformen.
Nee, es klingt anders. Genau. Du kannst es so machen. Ja. Aber der Prozess ist ein wirklich spannender. Ihr guckt euch wirklich mal an. Es gibt, glaube ich, ein altes Video von Daniel Lanois, der nun wirklich sehr audiophil ist und seit den 80ern.
Wie wird der Nachname geschrieben?
Lanois. Der macht relativ sphärische, der hat ganz viele Tausende, mir fällt jetzt außer U2 nichts ein, aber der hat wahnsinnig viele Hitplatten. Peter Gabriel zum Beispiel produziert. Mhm. Er spielt auch interessant Gitarre. Er spielt alle Instrumente ganz und seine Sachen klingen halt immer wahnsinnig gut. Und er ist halt der Meinung, dass das Mischpult und das Tonstudio an sich ein Musikinstrument ist. So, das heißt, selbst obwohl ich kein U2-Fan bin, ich habe jetzt auch nichts gegen sie, aber wenn ich mir das anhöre, kann ich excited werden aufgrund der audiophilen Qualität. Und ich höre dann die Kunst und dann sagt er so, alles klar, bei With or Without You, was macht ihr denn mit dem Ipo? Aha, guck mal, der fährt den Hall gerade. Das ist mir vor 30 Jahren, als ich ein kleiner Teenager war natürlich und das Ding im Radio lief, ist mir nicht aufgefallen. Wenn ich mir das jetzt anhöre, sehe ich, alles klar. Deshalb bleiben die drei Akkorde und dieser statische Beat, deshalb bleibt das cool. Das heißt, ich höre gerne diese Platten und entdecke was dabei. Und denke so, krass, das fällt niemanden auf, was die mit der Hallfahne da gemacht haben. Aber es trägt was zum Song bei.
Naja, unterbewusst ist das definitiv ein Einfluss.
Und es wird lebendiger. Ein Computer nimmt deine Befehle entgegen und du sagst rational, okay, die Gitarre im Solo einen halben dB mehr und bei 1,5 fahren wir sie noch um 0,8 dB, keine Ahnung, tippst du ein und sitzt dann daneben, bis der Bounce fertig ist. Und ich habe einfach festgestellt, du kannst eine ganz andere Dynamik in den Mix reinhauen. Du bist der nächste Performer. Mhm. Ja, und ich habe jetzt mein Studio tatsächlich vor einem halben Jahr so umgebaut, dass das Pult so wieder vor mir sitzt. Ich hatte das immer so an der Seite. Hm. Ja. Und dann während der Track läuft, alles ist eingespielt, dann gerade auch mit Effekten, was du machen kannst, wenn du die. Und in dem Moment denkst du so, fuck, ich will den einen Ton in Echo ertrinken. Und vielleicht geht's schief, aber vielleicht ist es auch total geil. Aber das ist auf jeden Fall so meine Lieblings.
Ist halt auch mehr so eine spontane Reaktion, ne? Als wenn du das erstmal eingeben musst mit der Maus
und dann Human. Musst du den Fader ziehen. Es ist Human und es ist ja. wie häufig ist dieses das hier. Boah, ich habe sowieso schon Nackenstarre vom Computer und Sehnscheidenentzündung von der Maus und nicht vom Gitarrespielen, ja. Also es ist einfach organischer und wenn man zum Beispiel Mischpulte heutzutage sind so billig. Fast hätte ich letzte Woche ein altes Amec-Mischpult gekauft. Das hat mal 80 oder 100.000 Mark gekauft. Das kannst du für 2.500 Euro heute kaufen. Wow. Ich hätte es bei mir einfach nur nicht ins Studio gekriegt. Sonst hätte ich es gekauft. Perfekt gepflegt. Mhm. Ja, das heißt, du bist sofort auf einer Champions League Aufnahmequalität, weil Mischpulte hauptsächlich natürlich als Summierer heutzutage agieren. Mhm. Ja? Und kannst auf einmal solche wertigen Tonträger herstellen. Mhm. Ne? Und also Tonstudio, klein anfangen. Und für die künstlerische Entwicklung und für das Songwriting ist es auch wichtig. Ein Punkt, der in diesem Plan nicht erwähnt ist. Man muss natürlich irgendwas zu bieten haben. You have to bring the goods, sagen die Amis. Das heißt, du solltest passabler Instrumentalist sein. Und ich bin noch mal der Meinung, dass man vor allem auch Urheberrecht schaffen sollte. Der Song wird überleben. Mhm. Ja. Die GEMA hat mir jetzt tatsächlich eine ordentliche Mitgliedschaft nach 30 Jahren gegeben, aufgrund meines wirtschaftlichen Erfolgs. Das heißt, ich bekomme jetzt Rente. Ja. Aber es ist ja auch schön, wenn ich mal 70 bin, dass ich von irgendjemandem Geld kriege. Mhm. Und ich glaube auch, da dies ja ein Gitarre-Podcast ist, mein Style ist zum Beispiel auch durch die Art der Songs, die ich schreibe, zu erkennen.
Ja, ja.
So. Oh. Und mir ist das aufgefallen, jedes Mal, wenn ich Backing-Tracks aus dem Internet genommen habe, ich muss wieder ein YouTube-Video veröffentlichen. Ich dachte so, du bewegst dich ganz dicht wieder in den Mainstream, Demel. Mhm. Mhm. So. Mhm. Na, also das Songwriting ist für uns wichtig, das Urheberrecht ist für uns künstlerisch wichtig, aber auch wirtschaftlich sehr, 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 sehr wichtig. Ja. Und man wird einfach ein kompletter Musiker. Ich habe zum Beispiel seit 3 Tagen nur Fretless Bass gespielt.
Mhm. Nice.
Ja.
Erstmal die Töne versucht zu finden. 3 Tage.
Ja, ich hab,
wo ist nein, das blöde A?
Die Striche sind noch da, wo die Bünde waren. Ich habe die Bünde tatsächlich selbst rausgenommen.
Es ist dennoch schwer, Fabian, glaub mir.
Ja, ich weiß, ich habe auch schon mal so Dinger gespielt.
Das ist einfach Arbeit. Ich sage, Pastorius für Kassenpatienten ist bei mir im Keller gewesen.
Aber ja. GEMA ist ja ein Punkt, ist ja bei dir Punkt Nummer 8 auch. Werde GEMA-Mitglied und registriere dort all deine Werke und reiche dort auch deine Setlisten ein.
Vor allem das mit den Setlisten. Das hat mir einer vor 10 Jahren gesagt. Da habe ich so mit einem Blueskünstler Peter Krause C auf den Schorndorfer Gitarrentagen gespielt. Die Schorndorfer Gitarrentage sind eine geile Veranstaltung gewesen. Ich war da x-mal. Und die haben auch wirklich tolle Konzerte, Workshops und International Artists gehabt in dem kleinen Schorndorf. Und dann sagte der zu mir, nee, ich mache so 50 Kneipen-Gigs. Ich sage, und wovon lebst du? Ja, von denen. Ich reiche die GEMA-Listen persönlich ein. Ich sage, ja, was bringt denn dir den 50 Kneipen-Gigs? An GEMA so 10.000 Euro. Ich so, was?
Ja.
What? Und ich sage, wieso das denn? Ja, Markus, der Trick ist, du musst es persönlich einreichen. Jetzt kannst du es digital machen. Jetzt kannst du deine Setliste im Backend bei der GEMA eingeben. Früher habe ich immer gedacht, ja, ich habe hier gespielt, der Veranstalter reicht die Setliste ein. Das kann sein, dass er das macht. Es kann aber auch sein, wenn er es macht, dass es in irgendeinem Topf landet und nicht separat abgerechnet wird. Mhm. So, das heißt, bei jedem Konzert gibt's irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro. Mhm. 300 Euro vielleicht. Kommt drauf an, wo du spielst. Ich habe einmal, da haben wir ein Opening für eine berühmte amerikanische Band gespielt und ich habe eine fünfstellige GEMA-Abrechnung gekriegt für zwei Konzerte.
Oh,
weil da zweimal 10.000 Leute standen.
Hm.
Ich weiß nicht, ob die amerikanischen Stars das abgerechnet haben, aber ich habe einfach geschrieben, wir haben eine Stunde da gespielt, Eintrittspreis war 50 Euro, es waren 7.000 und einmal 9.000 Leute da. Wir haben eine Stunde gespielt, alles meine Songs, hier 10 Mille.
Krass. Sehr gut.
Ja. Es ist nicht schlecht. Ich weiß, dass jeder auf die GEMA schimpft und ich finde es auch komisch, wenn Weihnachtsmärkte und Kitas ihr GEMA-Abgaben zahlen müssen. Wie dem auch sei, aber für mich und für eigentlich alle Musiker, die ich kenne, ist die GEMA essentiell. Das heißt, wenn auch jemand mal meinen Song klaut, wobei ein Song ist ja geklaut worden von Steel Panther von mir, glaube ich.
Echt? Ach so,
ja. Okay.
Ja, ich habe ja mit dem studiert. Da gibt es einen Riff von dem Arrowhead-Song Dead or Alive. Ich weiß, und bei ihnen heißt es Nothing but Metal oder so. Ich könnte sie also jetzt verklagen, glaube ich. Aber ich glaube, da hätte ich keine Chance. Also es ist 1:1 das gleiche Riff.
Krass, das könnte ich mal auschecken. Oh,
okay. Wie dem auch sei. Ich weiß nicht, ob ich es schon in der gemeinsamen Studienzeit mit Russ, also Satchel, gespielt habe. Mhm. Aber keine Ahnung, vielleicht. Aber das, gleichzeitig kann man sagen, ist halt ein doofes Rockriff. Ja. Mhm. Hätten auch andere drauf kommen können. Ist ja wurscht. Aber falls es jetzt mal Worst Case sein sollte, wie, was weiß ich, Coldplay, als sie oder
Joe Satriani geklaut
hat. Satriani, dann kannst du zumindest sagen, hey, guck mal. Ja, das ist, helft mir, beschützt mich. Also ich habe de facto nichts Schlechtes gegen die GEMA zu sagen. Auch wenn es mich nervt, dass ich dann natürlich, wenn ich eine eigene Platte erstmal mache, 4.000-5.000 Euro Freistellungsgebühr bezahlen muss, die ich dann ein halbes Jahr später zu 86% oder irgendwas zurückbekomme. Ja.
Mm. Plus dem, was dann halt eben noch oben drauf kommt von den Setlisten, die du einreichst, den ganzen Kram.
Nein, ich meine, die Freistellungsgebühr ist, dass du musst an die GEMA zahlen.
Mhm.
Du musst halt das ist unangenehm, wenn man das Geld nicht hat, aber man kann denen auch sagen, was weiß ich, ich zahle das, glaube ich, in Raten, oder das hat ein Freund von mir, glaube ich, mal gemacht, und bla bla bla. Aber die GEMA ist wegen den Setlisten beziehungsweise Einnahmen, auch Radioeinnahmen, also Healing Hands wurde zum Beispiel bei Deutschlandfunk gespielt.
Mhm.
Das ist richtig Geld.
Ja.
Das ist gutes altes Urheberrecht. Ich weiß nicht, wie viel GEMA es bei Spotify gibt. Ich glaube auch irgendwas Absurdes. Und bei YouTube weiß ich auch nicht. Also das blicke ich noch nicht. Aber ich glaube, ich muss bei den YouTube-Videos auch erstmal sogenannte ISWC-Codes implementieren. Aber ich weiß noch nicht, wie das geht. Machst du das, Justin?
Nee, weil ich spiele ja keine eigene Musik auf YouTube oder ganz
aha,
selten.
Okay.
So ganz selten. Und ich krieg's halt immer nur mit, wenn ich mal was covere oder in
hast Teil du sofort eine Abmahnung, Stück. Ne?
Ja, es ist gar nicht mal so schlimm. Das ist halt einfach nur, hey, dieses Video kann nicht monetarisiert werden. Was mir jetzt auch nicht so wild ist, weil ich krieg von YouTube aktuell im Monat irgendwie 200 Euro rein. Also ist mir die Monetarisierung auf YouTube.
Wie viele Abonnenten hast du?
22.000 irgendwas.
Das hast du sogar mehr. Ich habe nur 15.000 Abonnenten. Aber du postest ja wie ein Wahnsinniger.
Es ist quasi mein Daily Job so ein bisschen auch. Und aber da, wie gesagt, das dient halt auch mehr als Werbung, weil ich natürlich mehr Einkommen habe durch die Kurse, die ich dann letzten Endes verkaufe.
Also YouTube ist tatsächlich das Wichtigste, ja. Meines Erachtens. Ist für gehen wir mal davon aus, dass nur Gitarristen diesen Podcast hören. YouTube ist die Plattform. Ich glaube aufgrund der besprochenen Nichtwertigkeit, dass Instagram es nicht ist.
Ja.
Facebook kommt darauf an. Ja, also ich glaube, aber wenn ich eine Priorität setzen müsste, dann ist es de facto YouTube.
Ja, ich merke das auch. Die YouTube-Fans und Follower, die ich da habe, das sind auch deutlich mehr wirkliche Fans, die mich unterstützen, weil ich glaube, den Subscribe-Button zu drücken, ist nochmal, bedeutet nochmal mehr Überwindung in Anführungsstrichen als einfach ein Follow auf Instagram, weil man gerade ein Video gesehen hat, was man toll findet. Instagram ist, glaube ich, die Reichweite schneller höher, aber Das, die Zahlen, das, ich kenne so viele Leute, die so viele Abonnenten haben im sechsstelligen Bereich, die verdienen nichts an denen, weil das sind keine echte Fans. Das sind einfach nur Leute, die denen, die das mal ganz cool fanden und halt schnell auf Follow gedrückt haben.
Genau.
Da verdiene ich den 22.000 Abonnenten heutzutage auch nicht so viel, aber ich kann mein Leben dadurch bestreiten, so, weil alle zwei, und wenn einer von euch da draußen zuhört, der jetzt dazu gehört, danke, weil alle 22.000 Abonnenten sind super. Die bezahlen nämlich mir viel Geld.
Ja, klar.
Ja. Und deswegen da YouTube auf alle Fälle, die Fanbase hinter YouTube, die ist deutlich aktiver und deutlich besser als Instagram. Ja.
Ja.
Du wolltest noch was sagen, Fabian.
Nö, ich
leider wissen. Nee, ich meine, Fabian.
Nee, nee, ich wollte nicht.
Ach so, okay, dann betretenes Schweigen nutzen wir, um zum letzten Punkt zu kommen. Nämlich arbeite hart und auf, hör auf zu jammern, Kind.
Ja, das war natürlich der kleine Seitenhieb. Einmal auf diese Petition, wo sich alle drüber aufgeregt haben. Und ich, also noch einmal, die Petition laut gegen Spotify hieß es, oder sollte bewirken, dass man vom ersten Stream ab monetisiert wird. Also, das ist, was habe ich mir aufgeschrieben? Was kriegst du bei Spotify?
0,0.
Mit 1000 Streams kriegst du 3,40 €.
Mhm. Ja.
So, und jetzt wird dafür gekämpft, dass man die 3,40 Euro noch bekommt. Und ich finde das einfach den falschen Ansatzpunkt.
Hm, ja, klar. Ja.
Ich finde das wirklich den falschen Ansatzpunkt. Und hier ist der erste Shitstorm gegen Spotifys wirtschaftlicher Erfolg basiert darauf, dass sie mit Ware handeln, für die sie nichts bezahlen.
Hm.
Das ist ganz einfach. So, ich kann mich zwar darüber aufregen, will es aber nicht, sondern die werden sich nicht ärgern. Die werden sich durch keine Petition oder ich kann auch noch 15 Mal irgendwelche Sachen gegen Daniel Ek posten, die werden sich nicht ändern. Das wird auch so bleiben. Streaming wird auch nicht weggehen und sie werden auch nicht auf einmal sagen, hey, ihr kriegt 1 Euro. Das wird nicht passieren. So, ne? Deshalb das Gejammere nutzt einfach nichts.
Nee.
Ja.
Wir sind da auch als Musiker, finde ich, in der schwierigen Situation oder ich habe das mal ein bisschen verglichen, als ich jetzt letztes Jahr gesehen habe, war ja 8 Monate lang der Autorenstreik in Amerika von den Autoren und den Schauspielern letzten Endes dann auch. Und die haben ja auch eine richtige Gewerkschaft hinter sich stehen. Und die, das, da funktioniert es auch viel mehr, dass die streiken gegen die Streamingdienste, dass da ein bisschen mehr für diese Leute, sag ich mal, gemacht wird, finanziell gesehen. Kein Musiker wird, glaube ich, streiken oder das wird, glaube ich, gar nichts bringen, wenn wir jetzt Musiker anfangen zu streiken, zu sagen, wir produzieren keine Alben mehr.
Also was sehr auffällig war durch diesen Post, der ja doch auch einige nicht so positive Reaktionen hervorrief, ist, dass man sieht, wie uneins die Künstlergemeinschaft ist.
Mhm.
Ja?
Genau.
Oder auch, man könnte auch sagen, nicht solidarisch, sondern sie sagen, du wirst doch auch von Streaming leben.
Mhm.
Es wird nicht passieren. In meinem Fall ist, ich bin nicht Metallica, ich bin nicht Linkin Park.
Ja.
Ich werde nicht 1 Milliarde Streams generieren. Nur eine Million Streams sind, lass mich nachher, 3.400 Euro. Million Streams. Krank. Wer hat 1 Million Streams? 99% der Künstler haben sie nicht. Das heißt, die realistische Chance, da hinzukommen und gerade noch mit dieser Special Interest Musik, die wir hier alle betreiben, es wird nicht passieren. So, ich kann jetzt aber sagen, ich jammere nicht, aber ich verdiene an jeder CD 6-7 Euro. Oder an jedem kostenpflichtigen Download. Warte mal, das sind ja eine CD, wenn ja dann 2000 Streams. So, in dem Moment habe ich aufgehört zu jammern.
Ja.
Ja, genau.
Sondern ich kann leider das System nicht ändern, auch wenn ich denke, dass es unmoralisch ist, sondern ich muss mich positionieren und fröhlich den Kampf annehmen. Und das Arbeite hart ist natürlich ein kleiner Seitenhieb, aber es bezieht sich darauf, dass man mehrere Skills haben muss, wie vorhin schon angesprochen. Ne? Also du musst einfach Songwriter, Instrumentalist, Komponist, Tontechniker, du musst in all diesen Bereichen gefährliches Halbwissen haben.
Genau. Und du musst da drin lernen und aufgehen.
Ja. Ne? Als ich das erste Mal ins Videoschnittprogramm gegangen bin, dachte ich bin Grenzdebil.
Ja.
Ja, das ist so. Oh, das ist eine Canon EOS-Kamera. Ach du Scheiße. Wo drücke ich denn jetzt hier drauf? Ich dachte, es wäre wie beim iPhone. Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Ach, ich muss jetzt Licht setzen. Wie mache ich das denn? Warte mal. Licht-Tutorial auf YouTube. Gut, jetzt bin ich hier scheiße ausgeleuchtet, aber das, ne?
Ja, ich weiß ganz genau. Schneiden, ganz genau, was
Übergänge. Du meinst, ja. Und gerade die sozialen Netzwerke, das ist, und gerade hier in Germany ist es so, dass immer gerne rumgeheult wird. Ja, ich heul ja auch rum, aber ich mache dann wenigstens einen Witz. Ja, irgendwas Lebensbejahendes oder, weißt du, nicht.
Ja, ich finde es da auch sehr wichtig, eher eine einfach Machen-Attitüde haben, ausprobieren, rumprobieren. Man geht auch nicht mit dem ersten Video viral, da muss man auch erstmal mehrere Videos ausprobieren. Ich bin auch noch nie richtig viral gegangen und ich mache den Scheiß.
Du musst es aber auch gar nicht.
Muss man auch nicht, genau.
Genau.
Ja. Man muss eine treue Fanbase aufbauen, aber da hilft auch eine Viralität nicht zwangsläufig. Aber man muss halt einfach rumprobieren und vor allem, man muss Dinge, ich sag immer, mach Dinge fertig, nicht perfekt. Weil viele Leute auch ganz gerne dann sagen, ach ja, nee, das Video, da muss ich das noch machen oder hier die Audioqualität, ich muss das und das noch machen. Und ich denke, nein, hau's raus. Hau einfach raus und dann mach's halt im nächsten Video besser. So.
Vor allem ist es alles sehr kurzlebig. Das heißt, das Video wird sowieso nur 2 oder 3 Tage letztendlich Lebenserwartung haben.
Ja, genau.
Das ist so einfach. Und dann sind sie schon, das war auch bei diesem Post zum Beispiel zu sehen, 2 Tage machte mein Telefon bing, 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 bis sie die ganze Zeit abstellte, dann und ein Kommentar nach dem anderen, 100 Mal geteilt, was weiß ich. Und dann war auf einmal fertig.
Ja, aber das ist doch überall so.
Man muss doch nur in die Politik schauen, furchtbar. In die Welt. Ich finde es furchtbar.
Ja, natürlich ist es furchtbar.
Diese Kurzlebigkeit von allem. Und dann haben sie jetzt den neuen Trend. Jetzt ist das Gitarrensolo des Jahres, war Nuno Bettencourt und ist nach 3 Wochen dann auch vorbei. Dann sind wir 3 Wochen oder 2,5 Wochen bei Polyphia, dann. Aber dann ist es auch langweilig und dann, keine Ahnung, ne? Also das, und das hat sehr, sehr viel tatsächlich mit dieser Streaming-Welt zu tun.
Ja, mit der unbegrenzten Zugangsmöglichkeiten zu sowas. Ich meine, das ist ein Thema, was wir hier viel besprechen, die Übersättigung und die riesige Informationsflut, die wir bekommen, ist ja auch als Pädagoge auch immer schwierig, weil es die 100.000 Meinungen über Speedpicking gibt und dann, keine davon so richtig das Richtige ist, sondern nur natürlich das, was der Justin sagt in seinem Speedpicking-Kurs.
Den das ist natürlich, sonst kann auch gar nichts Wichtiges richtiger nichts sein. Wichtiges. Ja. Also ich habe für mich festgestellt, je weniger ich Videos gucke, je weniger ich mich im Netz aufhalte, desto musikalisch inspirierter bin ich. Weil Inspiration, sagt ja nicht nur schon Frank Zappa, sondern auch andere Künstler, kommt vor allem durch Langeweile. So, das heißt, wenn ich mich nur auf Input von außen einlasse, kann das eine Zeit lang funktionieren. Aber für mich habe ich festgestellt, wie zum Beispiel eine Platte mal hören, ist ein anderes Erlebnis, aber einfach mal gar nichts hören, gar nichts gucken und trotzdem Musik machen oder einen Song aufnehmen und einen Song schreiben, ist ein Ansatz, den nicht viele verfolgen.
Ja? Interessanter Punkt, ja.
Ja, und gleichzeitig das nächste Problem, auch wenn es jetzt hier in den Podcast nicht reingehört, wir haben natürlich jetzt ein wahnsinniges instrumentales Level, was ich auch völlig großartig finde, aber wir haben so wenig Individualität. Ja, bei all diesen wahnsinnigen motorischen Fähigkeiten, das heißt, sich selbst dem Ganzen ein wenig zu entziehen, kann auch mal die kreative Kerze wieder heller leuchten lassen.
Ja, aber es ist ja auch verführerisch, da sich immer weiter hineinzusteigern und mehr ist mehr.
Da sind wir ja, aber man langweilt sich doch. Ja, also ich langweile mich dann irgendwann oder ich weiß es selbst, ich habe das selbst bei mir gemerkt, das ist dann nach dem 5. Video irgendwie ist das Excitement auch wirklich weg bei mir. Ja? Mhm. Also das ist so dieses, die ganze Zeit fressen. Ja, gib mir mehr. Ja, und alle sind gelangweilt. Ja, diesen Sound hatte ich aber so nicht gespielt. Nein, das ist den ist bei Mike Landau ist viel geiler, der Roto-Sound. Und dann, der nächste Step ist für die ganz Frustrierten, dann zu tippen. Ja. Dann zu tippen. Genau. Das ist, die sind noch einen Schritt über die Langeweile rausgegangen.
Die haben den Frust mit reingelassen. Ja,
genau.
Sehr schön. Genau, das waren deine 9 Punkte, wie man erfolgreich sein kann, trotz Spotify und Co. Sehr, sehr interessanter Punkt. Ich habe viel gelernt, wir haben viel gelernt. Ja. Wirklich ja, sehr, sehr, sehr interessante Erfahrungen, die du da mit reingebracht hast. Deswegen war uns das sehr wichtig, da mal drüber zu sprechen. Deswegen
wichtig wäre zu sagen, noch einmal, auch zum Abschluss, das ist mein individuelles Ding. Ich bin nicht die katholische Kirche, das heißt, das ist kein Allgemeinheitsanspruch, den ich hier verteile. Ich wurde, bevor ich das gepostet habe, habe ich gerade einen Workshop gemacht und da waren 2, 3 junge Menschen und die waren verzweifelt und haben gesagt, was kann ich denn machen? Ja. Mhm. Und die.
Da holen sie dich ab, Marco.
Ach so, ich dachte, das wäre dein Klingelton, gangstermäßig. Und auf, vielleicht auch wichtig zu sagen ist, man wird vielleicht nicht den großen Reichtum erreichen wie irgendwelche alten Rockstars. Mhm. Aber ich verdiene für meine Special Interest Kunst, die nun wirklich unabhängig von jeglichen kommerziellen Interessen geleitet ist, sehr anständiges Geld, wollte ich damit sagen.
Und du kannst und das machen, was du liebst.
Diese Möglichkeit, diese Möglichkeit, auch mal den 69er Martel und die alte Les Paul zu kaufen, sind durch diese Arbeit möglich. Das wäre vielleicht in der guten alten Zeit, hätte ich eine große Welle gehabt, hätte meine 500.000 Vorschuss gekriegt, dann käme das Finanzamt und dann wäre die nächste Platte gefloppt. Na, und so weiter. Also das ist, das heißt eigentlich, wenn man hart arbeitet, kann man was wuppen heutzutage.
Dranbleiben, immer weitermachen. Ja. Sich genau. nicht frustrieren nicht lassen, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Die Zeiten gibt's auch. Die gibt's bei jedem von uns. Ja, einfach weitermachen. Den nächsten kleinen Schritt sehen und den dann machen. Gut, und der nächste kleine Schritt für unsere Zuhörer wird natürlich sein, bei iTunes hinzugehen, wo wir gerade über Streaming-Plattformen reden, und bei Spotify uns eine 5-Sterne-Review zu geben, einen netten Kommentar zu hinterlassen, damit auch wir in den iTunes-Charts weiterhin vertreten bleiben. komplette hier, alles, was wir jetzt hier besprochen haben, hinfällig geworden, unterstützt uns auf Spotify und iTunes. Nein, aber danke natürlich an unsere Zuhörer fürs Zuhören und fürs Unterstützen von diesem Podcast in dem Format. Danke dir, Fabian, fürs Mitpodcasten, fürs Co-Podcasten und natürlich danke dir, Markus, um Gast hier in dieser Show gewesen zu sein.
Vielen Dank, Markus, für deine Zeit.
Deine Infos und dein Wissen vom alten weisen Mann. Das ist wieder sehr.
War es jetzt weise gemacht. Oder weißen?
Weise natürlich. Markus der Weise.
Beides stimmt vielleicht, ja.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin viel Spaß beim Üben und auf Wiederhören.
Bis dahin.
Bye bye. Tschüss.